Berlin Bubble.
Herzlich willkommen zur Berlin Bubble. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Corona, wer hätte das gedacht, gucken uns aber die digitale Seite des Ganzen an. Es geht um die Tracing-App, die uns alle davor schützen soll, beziehungsweise die uns helfen soll bei der Eindämmung der Verbreitung. Mein Name ist Egon Huschet.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
Und ich bin Matthias Banners.
Frage an euch beide, stört euch das, dass ihr getrackt werdet?
Also die grundsätzliche Frage, ob es einen stört, wenn man getrackt wird, ist ja ein bisschen weit gefasst. Wir werden ja de facto getrackt. Die Frage ist halt wie, also schon seit Jahren, so durch Google Maps und Co. Die Frage ist ja immer, wie zurückverfolgbar ist das zu einem persönlich und wie sehr kann man wirklich sagen, dass ich das bin. Auch das ist ja inzwischen, zumindest Google weiß das ja eigentlich über jeden. Nichtsdestotrotz, das ist auch genau die Frage, die sich ja jetzt auch bei der App stellt, die es ja immer noch nicht gibt, die uns vor weiteren Corona-Ansteckungen schützen soll, weil das ist ja der große Streitpunkt. Kann man dann am Ende mit relativ einfachen Mitteln zurückverfolgen, wer positiv gemeldet ist mit SARS-CoV-2, ob er damit erkrankt ist?
Das ist ja auch der Punkt. Es geht um eine Tracing und nicht um eine Tracking-App. Und letztendlich, wenn ich es irgendwie auch richtig verstanden habe, dann werde ich, wenn ich dann positiv getestet werde, dann irgendwie halt auch nur irgendwie halt namentlich oder mit, also gar nicht namentlich, sondern irgendwie halt mit einem Hinweis auf die Person hingewiesen, die mich angesteckt haben könnte, die irgendwie halt auch positiv getestet ist. Also weitere Personendaten erhalte ich persönlich nicht und erhalten auch andere Personen von mir nicht.
Aber ich glaube, Tracing ohne Tracking wird schwer funktionieren. Jetzt hat sich die Bundesregierung nun doch irgendwie gegen den zentralen und für einen dezentralen Ansatz bei der Entwicklung der App entschieden. Datenschützer sind ganz happy damit. Wäre es denn so schlimm gewesen, hätte man die Daten zentral gespeichert?
Also ich sage einmal davor, ich bin jetzt kein wirklicher Techie, aber ich habe mich etwas eingehender mit der ganzen Geschichte beschäftigt. Und der große Streit ist ja, es soll also möglichst gut und flächendeckend festgestellt werden, wer war wie lange in der Nähe von jemandem, der dann am Ende positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Und diese Information soll helfen, mögliche Ansteckungen zurückzuverfolgen, schon bevor eventuell angesteckte Personen Symptome zeigen. So, das ist Schritt 1. Und jetzt gab es also oder gibt es noch diesen großen Streit, wie wird das gemacht? Wir haben, also das ist erstmal ganz klar, wir haben uns in Europa definitiv dagegen entschieden, eine Tracking-App zu machen. Also es wird kein GPS eingesetzt, keine Positionsbestimmung, sondern das soll laufen über die Bluetooth-Schnittstelle des Handys, womit zum Beispiel auch Kopfhörer etc. angesteuert werden. Die hat nur eine sehr kurze Reichweite und die soll also dann regelmäßig eine ID versenden an Handys, die in der Nähe sind. Und wenn die Handys gegenseitig ihre IDs austauschen und dann also irgendwann festgestellt wird, ID sowieso ist positiv auf das Virus getestet worden, dann sollen alle IDs alarmiert werden, die in einer bestimmten Zeit in der Nähe, für eine bestimmte Zeit in der Nähe dieser ID waren. Das ist soweit erstmal zur Theorie. Und dann gab es jetzt in der Praxis tatsächlich einen großen Streit. Sollen diese IDs und auch die positiven IDs zentral auf einem Server gespeichert werden oder sollen die nur auf den einzelnen Handys gespeichert werden? Und dann kriegt jedes Handy regelmäßig eine Liste von allen positiv getesteten IDs und kann dann also selber abgleichen, ob es betroffen ist oder ob der Benutzer betroffen ist. Der Vorteil ist natürlich, dass das datenschutztechnisch deutlich besser ist, weil eben kein zentraler Server weiß, welche IDs betroffen sind. Auch auf dem Server würden keine Namen gespeichert, aber durch die ganzen Metadaten wäre es wahrscheinlich doch relativ einfach möglich, eine Identität dahinter zu legen. Der Vorteil aber von einem zentralen Server wäre, dass man sehr viel leichter auch noch andere anschließen könnte, vor allen Dingen die Gesundheitsämter und die Labore, die die Tests machen. Das heißt, wenn also ein Labor sagt, die und die ID ist positiv, könnte das Labor das direkt selber eingeben und man könnte, was wiederum befürchtet wird bei der dezentralen Version, man könnte somit unterlaufen, dass es Trolle gibt. Also Leute, die einfach sagen, ja, ich bin positiv, ich schicke jetzt einfach mal alle, in der Nähe ich stand, in den letzten Tagen, schicke ich jetzt mal in Quarantäne. Und das will ja auch keiner. Also das ist so dieser technische Streit, der da stattfindet. Und dahinter liegt dann noch eine politische Dimension, weil in vielen europäischen Ländern der zentrale Ansatz bevorzugt wurde, der uns jetzt aber sozusagen unter den Füßen weggezogen wurde, aus datenschutzrechtlichen Gründen zu Recht. Und zwar vor allem wurde der unter den Füßen weggezogen. Wer hätte es gedacht von Apple und Google, die beide gesagt haben, wir entwickeln Schnittstellen in unseren Betriebssystemen, womit ihr diese Apps, also die diese Apps dann nutzen können, um diese Bluetooth-Kommunikation zu machen zum Beispiel. Und die haben gesagt, unser System funktioniert nur dezentral. Also die haben sozusagen Fakten geschaffen und haben, was man ja auch vor einem halben Jahr nicht gedacht hätte, Apple und Google haben de facto dem EU-Projekt, das eigentlich eine solche App entwickeln wollte, aufgezwungen, einen dezentralen und damit datenschutzfreundlicheren Ansatz zu wählen. Spannend, oder?
Stefan, jetzt hast du eigentlich ganz wunderbar ganz unterschiedlichste Fragen abgeräumt. Dieses Thema Trolling, das würde ich gerne noch mal kurz rausziehen, weil dazu haben wir ein Statement von der Ann-Kathrin Riedel. Sie ist Vorsitzende von LOAD, das ist der netzpolitische Verein der FDP.
Damit eine Corona-App nicht getrollt wird, müssen verschiedene Sicherheitsmechanismen vorgenommen werden, die, soweit ich weiß, aber auch geplant sind. Zum Beispiel muss ich eine Tarnnummer eingeben oder einen bestimmten QR-Code scannen, den ich vom Gesundheitsamt bekomme, nachdem ich eben ein bestätigt positives Ergebnis habe. Solche Mechanismen gibt es und die sind durchaus geplant, weil andernfalls kann ich einfach sagen in der App, dass ich infiziert bin und das ist natürlich ein Trollen, das man nicht möchte. Aber solche Mechanismen sind, soweit ich weiß, bedacht und auch die haben natürlich Sicherheitslücken, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ganz okay, was dort passiert.
Ja, wie wir sehen, technisch alles ohne weiteres möglich. Was ich noch interessant finde an dieser Debatte, zentral, dezentral, es war eigentlich von Anfang an klar, dass Google und Apple nur mitmachen, wenn dieser dezentrale Ansatz zum Tragen kommt. Und wir haben einfach unglaublich viel Zeit verschwendet, um irgendwie halt diese App zu entwickeln und fertigzustellen. Also diese ganze Debatte war aus meiner Sicht am Ende ganz schön sinnlos.
Naja, Gesundheitsminister Jens Spahn hatte ja ursprünglich auch einen zentralen Ansatz bevorzugt, weil er glaubte, die Epidemie so besser verfolgen zu können. Scheinbar geht es dezentral, aber auch genauso gut oder fast so gut. Ist unsere Politik schlecht beraten?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein politischeres Thema, als das auf den ersten Blick aussah. Es ist ja so, also der europäische Ansatz oder das, was als der europäische Ansatz galt bis vor kurzem, Abkürzung PEP-PT, auch nicht besonders sprechend, es war ja wirklich ein Zusammenschluss von auch namhaften Instituten, darunter auch das Robert-Koch-Institut, von privaten Unternehmen, von staatlichen Stellen. Und die sollten also einen europaweiten Standard erarbeiten und sollen das auch irgendwie noch. Das Problem ist also, die Idee war, jetzt mal was umzusetzen, von dem man ja eigentlich seit Jahren träumt, nämlich mit einem gesamteuropäischen Projekt mal ein Gegengewicht zu schaffen zur technologischen Übermacht aus den USA vor allem und auch ein bisschen aus China. Und das war jetzt ganz kurz, für wenige Wochen vielleicht, die große Hoffnung, dass wir also in Europa es jetzt mal schaffen, es uns unter diesem Druck der Krise uns zusammenzuraufen und zu sagen, yay, wir haben unser eigenes Tech-Projekt, unser eigenes IT-Projekt, was so groß ist, dass wir jetzt mal die Standards setzen. Das hat nicht geklappt, auch wegen dieser schlechten Koordination, glaube ich, und weil es eben so politisch wurde. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da nicht unbedingt immer die Technik, also die Leute mit dem meisten kenne, was die Technik angeht, an den Schalthebeln sitzen und wir deswegen tatsächlich sehr viel Zeit verschwendet haben. Es hat jetzt diese Woche auch der Digitalausschuss des Bundestags zu dem Thema getagt. Und da gab es ein paar ganz spannende Infos. Da hat die Abgeordnete der Linken, Anke Domscheit-Berg, hat danach so ein bisschen veröffentlicht, was sie für Fragen gestellt hat und was sie für Antworten bekommen hat. Und laut ihr hat immer noch kein Unternehmen den finalen Auftrag, diese App zu entwickeln. Es sind zwar SAP und die Telekom im Gespräch, das zu tun, aber bisher wurde dieser Auftrag immer noch nicht vergeben. Und das spricht auf jeden Fall dafür, dass da die Entscheidungsträger durchaus überfordert waren und auf jeden Fall viel zu lange gebraucht haben.
Na gut, es kann sein, dass sich da aber die Lage geändert hat, weil ich habe heute Morgen auch eine Nachricht dazu gelesen, die recht eindeutig in die Richtung ging, dass SAP und Telekom beauftragt worden sind.
Also sie schrieb gestern, am Mittwochabend schrieb sie, ein Vertrag existiert noch nicht und auch noch keine Schätzung der Kosten. Es soll eine Direktvergabe geben, weil es eben so dringend ist, aber noch sei die nicht passiert. Also wie gesagt, Stand Mittwochabend. Es sei Geld ans Fraunhofer-Institut geflossen, um einen Prototyp für eine zentrale Variante zu entwickeln. Aber SAP und T-Systems, es wäre quasi klar, dass die beauftragt werden, aber offiziell sei das noch nicht geschehen. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass da jetzt innerhalb von einem halben Tag oder so sich das geändert hat, weil es ja eben so dringend ist. Aber nichtsdestotrotz heißt das ja, dass wir viel zu spät dran sind. Also in Österreich gibt es eine App, in vielen asiatischen Ländern gibt es eine App. Und dass wir das nicht schaffen, da eine App zu bauen, die einmal schnell verfügbar ist und auch unseren Bedürfnissen angepasst ist und andererseits so datenfreundlich, datenschutzfreundlich ist, dass ein Vertrauen entsteht, das finde ich schon, ist ein Versäumnis.
Also tatsächlich auf Österreich wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, denn dort gibt es die App, die ist jetzt im Markt, ist bei ungefähr 9 Millionen Einwohnern, hat die 400.000 Downloads bisher erfahren, was tatsächlich irgendwie noch nicht die ausreichende Durchdringung ist, aber die Österreicher waren sehr viel schneller. Sie setzen eben auch nicht, es ist keine Tracking-App, wie Sie sagen, sondern es geht einfach darum, dass Informationen auf den Endgeräten gespeichert werden und quasi trackt, wer oder zeichnet mit, wer länger als 15 Minuten mit einer Person im Abstand von weniger als 2 Metern sich aufgehalten hat. Dann irgendwie konnektieren sich die Geräte und dann ist klar, dass das ein Kontakt ist, der informiert wird im Falle einer Infizierung.
Gut, aber da hast du eigentlich auch die entscheidende Frage irgendwie halt nochmal auf den Weg gebracht, nämlich wie bekommen wir denn irgendwie halt die Menschen dazu, diese App auch runterzuladen und die irgendwie halt zu nutzen? Also was müssen wir tun, damit da irgendwie halt Vertrauen entsteht? Und wir haben es ja auch hinbekommen, in letzter Zeit auch mit dieser Debatte und dem Streit ein bisschen Vertrauen zu verspielen. Auch dazu haben wir noch ein Statement von Ann-Kathrin.
Die Bundesregierung bzw. auch das Robert-Koch-Institut haben schon sehr viel Vertrauen verspielt, gerade auch durch Kommunikation bei der Corona-App, also der Tracing-App, aber auch der Datenspende-App. Was sie jetzt tun müssen, ist eben möglichst viel von der Zivilgesellschaft mit ins Boot holen, den Code der App offenlegen, sodass die Zivilgesellschaft den prüfen kann und sagen kann, ja, wir sind der Meinung, dass die Menschen dieser App vertrauen können und sie nutzen können und natürlich auch erklären und aufzeigen, welchen Benefit diese App haben kann. Und langfristig kann sie auch nur Erfolg haben, wenn man eben ein richtiges Erwartungsmanagement macht, also den Leuten klar macht, dass man dennoch Abstand halten muss, dennoch Kontakte minimieren muss, dennoch Mundschutz tragen sollte, weil eine App eben nicht schützen kann. Sie kann nur retrospektiv aufzeigen, mit wem ich in Kontakt war, mit wem ich vor allem, wenn ich mit jemandem, der infiziert ist, in Kontakt war.
Wenn wir jetzt noch mal kurz einen Blick werfen, letzte Woche der ARD Deutschlandtrend hat gefragt und 49% der Deutschen sind für die App, 47% sind dagegen, ein paar sind unentschieden. Reicht die Hälfte der Deutschen, wenn sie dafür sind, um das Ding zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen, dass es so funktioniert, wie es sich die Erfinder oder Entwickler denken?
Naja, also natürlich ist es, also das ist einmal klar, diese App funktioniert nur, wenn sehr viele Menschen sie installieren. Weil natürlich, also die Fakten sind ja klar, wir wissen, das Coronavirus, die Krankheit Covid-19 ist schon ansteckend, bevor Symptome sichtbar sind. Es gibt viele Menschen mit wenig oder keinen Symptomen, wenn sie die Krankheit haben. Und natürlich würde das helfen, wenn wir durch so eine App diesen Menschen, die noch keine Symptome haben oder nur ganz leichte, sagen, hier, lass dich testen, begib dich vielleicht in Quarantäne. Das wird auf jeden Fall was reduzieren. Es gibt verschiedene Studien dazu, wie viel das bringt. Die sind auch sehr widersprüchlich. Es ist aber, glaube ich, relativ sicher, dass es auf jeden Fall was bringt, sobald wir einen gewissen Anteil der Bevölkerung haben, der das macht. Wenn es jetzt wie in Österreich ist, wo dann wirklich nur 5% oder so das haben, das bringt dann natürlich auch nur überschaubar viel. Und ich denke, das ist tatsächlich, da hat sie auch recht, ein Kommunikationsproblem. Also wir haben auch dadurch, dass es jetzt diese etwas ausufernde, ich sage jetzt mal, Nerd-Diskussion gibt oder gab, wo dann wirklich so sehr, sehr ins Detail über die Datensicherheit etc. diskutiert wird, das hilft natürlich nicht dabei, Vertrauen zu schaffen. Und die Bundesregierung hat jetzt gesagt, es soll alles Open Source sein, das heißt, der Code soll offen liegen, was schon mal sehr gut ist. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einfach auch mal endlich gute Nachrichten, was diese App angeht und Dinge, die das Vertrauen wiederherstellen. Weil ich glaube auch, dass einmal dieses Hin und Her der Bundesregierung und dann aber auch diese etwas sehr ausufernde Tech-Diskussion dazu, dass die inzwischen so groß ist, dass das halt überschwappt, auch in die Leute, die sich nicht so sehr für diese ganzen Technik-Kram interessieren. Und bei denen kommt nur an, die streiten sich, die sagen, das sei nicht sicher, warte ich lieber erstmal ab. Und das ist, glaube ich, gefährlich, weil ich bin definitiv der Meinung, das ist kein Allheilmittel, so eine App, aber sie kann ein wichtiges Element sein, in unserem Kampf wieder ein Leben zu führen, was einigermaßen normal ist und eben nicht die ganze Zeit in Isolation besteht. Und wir sollten auf diesen Baustein nicht verzichten. Aber dafür brauchen wir dieses Vertrauen und dafür brauchen wir viele Menschen, die das Ding auch benutzen am Ende.
Unionsfraktionsvize Thorsten Frey hat vorgeschlagen, den Leuten Geld dafür zu geben. Matthias, wie viel Geld hättest du denn gerne, dass du die App installierst?
Also ich mache es sogar freiwillig, aber Geld nehme ich natürlich immer. Ich denke, das ist irgendwie halt ein wunderbarer Mitnahmeeffekt.
Genauso, aber Matthias, was denkst du, was wären denn tatsächlich irgendwie neben dem Geld, was Herr Frey irgendwie sich vorstellt, was könnten Methoden sein, damit Leute sich animiert fühlen, diese App wirklich zu nutzen und zu installieren?
Naja, letztendlich hängt es da auch ein Stück weit irgendwie halt wieder am also Design, an der Gestaltung und auch an der Kommunikation um die App drumherum. Also sprich, wenn irgendwie halt in meiner Community, in also meinem Umfeld, wenn diese App irgendwie halt Thema ist und auch irgendwie halt positiv Thema ist, wenn sie schön gestaltet ist, wenn sie vielleicht irgendwie halt noch das ein oder andere Blümchen irgendwie halt dran hat oder irgendwie halt diverse Gimmicks, dann würde ich die auch irgendwie halt gerne nutzen. Und wie gesagt, ich denke, 50% in dieser Umfrage ist trotzdem eigentlich ein sehr schöner Vertrauensvorschuss. Das heißt, wenn irgendwie halt wirklich von diesen 50% ein spürbarer Anteil schon mal diese App runterlädt und damit auch Erfahrung macht und diese Erfahrung auch weiter kommuniziert, dann könnte das irgendwie halt ein effektiver Step auch in eine gute Verbreitung sein.
Ja, also es ist eine Kommunikationsfrage. Es ist aber auch eine Frage, dass wir die Leute abholen, die eben Angst haben vor dieser App, sei es nun zu Recht oder zu Unrecht. Da gibt's ja auch sehr viel Sorge, dass zum Beispiel, dass es doch irgendwie einen Zwang geben soll, sie zu installieren. Das halte ich auf jeden Fall für einen Fehler, weil das, glaube ich, eher noch zu mehr Widerstand führen würde. Und es gibt ja so eine Soft-Variante davon, über die man ja auch immer wieder diskutiert, dass man zum Beispiel Zutritt zu bestimmten öffentlichen Räumen, also einem Einkaufszentrum oder was auch immer, nur bekommt, wenn man die App installiert hat. Und auch das, also einerseits klar, würde das helfen, besonders in sehr vollen Umgebungen, wo viele Menschen sind, dafür zu sorgen, dass zumindest die Kontaktverfolgung erleichtert wird. Auf der anderen Seite wäre das sicherlich auch wieder ein großes Politikum, weil es dann wieder auch wieder auf der anderen Seite mehr Leute gäbe, die sagen, seht ihr, es wird doch irgendwie mit Zwang gemacht, da sind doch irgendwelche Motive, die wir jetzt nicht sehen und wird also die Angst weiter schüren vor dieser Geschichte. Da denke ich, da sollten wir auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, was wir machen und was die Incentivierung mit Geld angeht. Ich denke, ja gut, sehe ich eigentlich ähnlich wie Matthias, gäbe am ehesten Mitnahmeeffekte. Wenn wir das machen, dann sollten wir auf jeden Fall nicht dem Vorschlag folgen, der ja auch durch Berlin gegeistert ist, dass das durch Steuererleichterungen ausgezahlt wird, weil dann würden wirklich Leute, die gerade finanziell nicht betroffen sind von der Krise, am meisten von dieser Incentivierung profitieren. Und das ist A, niemandem zu verkaufen und B, wäre das auch einfach ungerecht.
Okay, dann sage ich doch noch mal was. Ich fände es eigentlich eine ganz charmante Idee, diese Nutzung der App mit einer Förderung der Gastronomie zu incentivieren. Das heißt, wenn dann irgendwie halt die Bars wieder aufmachen dürfen, dann gibt es für die Nutzer dieser App freie Drinks, die vom Steuerzahler bezahlt werden.
Ich bin dabei.
Frei saufen für die Gesundheit, ein Traum.
Und die Gastronomie freut sich auch. Ich finde das ein sehr, sehr guter Vorschlag. Ich unterstütze ihn sehr. Was glaubt ihr, was so die nächsten Steps sind? Wie schnell wird das Ganze jetzt tatsächlich vonstatten gehen?
Also vor 2 Wochen hat Jens Spahn gesagt, dass es noch 4 Wochen dauert. Wie gesagt, am Mittwochabend hat Frau Domscheit-Berg getwittert, dass der Auftrag noch nicht mal offiziell vergeben sei. Insofern, ich befürchte, dass das dann doch noch, ja, also ich sag mal so, wenn wir es im Mai haben, dann wäre ich positiv überrascht.
Ich tippe auch auf den Mai. Wobei ich irgendwie halt sehr schön fand, der Manuel Höferlin von der FDP-Bundestagsfraktion hat irgendwie halt neulich mal gesagt, er befürchte, dass wir irgendwie halt vor der App einen Impfstoff haben werden.
Das wäre tatsächlich allein für den Digitalstandort Deutschland und Europa mehr als befremdlich. Liebe Runde, ich danke euch sehr. Es hat viel Spaß gemacht.
Wunderbar. Danke, schönen euch. Tag noch.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Berlin Bubble.